Hallo und herzlich willkommen im Podcast vom ICF St. Gallen. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichernde Gedanken für deinen Alltag.
Guten Morgen miteinander. Für viele gehört die Weihnachtszeit zu den schönsten Zeiten im Jahr. Das ist auch bei mir so. Und ich weiss, wenn ich als Kind jeweils zweimal im Jahr von Wifelden auf St. Gallen gefahren bin. Wir waren eher Richtung Konstanz ausgerichtet. Einmal mit der Großmutter an die Olma und das andere Mal während der Weihnachtszeit in Zollibolli. Und soweit ich mich mag erinnern, hat es immer während der Weihnachtszeit eine Eisenbahnanlage im Schaufenster aufgestellt gehabt. Und ich bin dann immer so mit dem Gesicht am Schaufenster geklebt und habe am Zügli nachgeschaut, wo sie überall rumgefahren ist. Und während dieser Zeit ist die Mutter in den Laden hinein, unsere Geschenke posten. Und als sie dann mit dem Sack vollpackt wieder rausgekommen ist, haben wir, der Bruder und ich, uns natürlich auf sie gestürzt und unbedingt wollten schauen, was hat sie jetzt wohl eingepackt. Aber sie hat uns natürlich nicht gelassen. In der Nacht sind wir dann oft nochmal aufgestanden, haben die versteckten Geschenke im Haus gesucht, haben sie begutachtet und geprüft und jetzt überlegt, wem jetzt wohl welche Geschenke gehören und was jetzt da drin hat und ob sie jetzt richtig gekauft hat. Dann haben wir es wieder versorgt und sind schlafen gegangen. Die Mutter hat es eigentlich nie gemerkt. Aber es war so, jeder von uns wollte jeweils das grösste Geschenk haben, aber weil ich meistens mir Locken und Wege für meine Eisenbahnanlage gewünscht habe und der Bruder sich Playmobil-Packungen oder Lego-Packungen, hat er immer die grösseren Geschenke gehabt. Aber irgendwann habe ich dann eben auch geschnallt, das grösste Geschenk haben wir alle bekommen, nämlich Jesus, wo er auf die Welt gekommen ist. Für uns ist selbstverständlich, aber etwas, wo der christliche Glaube, außer das Judentum, von allen anderen Religionen unterscheidet, ist, dass ein Offenbarungsglaube ist. Das heisst, Gott hat sich immer wieder direkt den unterschiedlichsten Menschen offenbart und zeigt, wer er ist, wie er in Beziehung zu uns steht und was er sich wünscht. Menschen von anderen Religionen kennen keinen Gott, der Beziehung zu ihnen sucht und Gemeinschaft will. Aber der Gott der Bibel hat sich den Menschen zur Zeit vom Alten Testament nicht nur offenbart, sondern er hat in der Folge etwas gemacht, das absolut einzigartig ist. Um die grösste Rettungsaktion der Weltgeschichte zu lancieren, hat er die himmlische Herrlichkeit verloren, in seinem ganzen Gott sein und ist Mensch geworden. Bildlich gesehen hat er sich abtransformiert, ähnlich wie beim Strom. Der Strom, den wir aus der Steckdose beziehen, hat 230 Volt. Der Strom, der aber über die Hochspannungsleitungen transportiert wird, hat in der Schweiz 360'000 bis 420'000 Volt. Damit wir also den Power überhaupt erfassen und brauchen können, muss er durch Transformatoren gewaltig gedrosselt werden auf ein Mass, das wir letztendlich dann nützen können. Und genauso war es eben auch bei Jesus gewesen, wo er Mensch geworden ist. Er hat sich quasi aufs Menschsein abgedrosselt, mit allen Begrenzungen und Empfindungen, die wir auch haben. Wir lesen im Philipper 2, Vers 6 bis 11, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Das Wort «entäussern» ist da sehr treffend, darum habe ich hier die Einheitsübersetzung gewählt. Weil wörtlich übersetzt heisst, er entäußerte sich, im Griechischen, er entleerte sich selbst. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, ich weiss. Aber damit ist eben das Abtransformieren und Entsägen von allen göttlichen Eigenschaften und Privilegien gemeint, wo Jesus ganz bewusst abgeleitet hat und sich dem Willen vom Vater und der Führung vom Heiligen Geist unterworfen hat. Er hat sich aber nicht von seiner Gottheit trennt und logischerweise natürlich auch nicht die menschliche Natur angenommen, sondern einfach das komplette Menschsein mit allem, was dazugehört, inklusive Limitierungen, Gefühle sowie auch Enttäuschungen und Schmerzen. Ganz wie die Bibel eben sagt, er wurde einer von uns. Jesus hat das auch gemacht, um sich vollends mit uns zu identifizieren. Darum heisst es im Hebräer 4,15, doch er gehörte nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Das Entscheidende ist aber, Jesus hat seine Krone im Himmel ganz bewusst und aus Liebe zu uns abgelegt. Er hat sich zum Menschsein abtransformiert, um als einziger sündloser Mensch, der doch Gott war, als Stellvertreter für die menschliche Rasse am Kreuz zu sterben. Für all unsere Sünden, Krankheiten und Vergehen. Ohne das wäre Erlösung gar nicht erst möglich gewesen. Darum wird er eben auch neben der Bezeichnung Gottes Sohn, Menschensohn genannt. Da ist eine Frau am 24. Dezember noch in den Laden gegangen und posten. Sie hat noch nicht dekoriert, sie hat noch nicht die Haare geputzt, sie war in ihrem Tagesplan hoffnungslos hinten drin. Und jetzt musste sie auch noch mit der 3-jährigen Tochter posten gehen. Sie geht ins Einkaufszentrum und lädt ihren Einkaufswagen voll mit allem, was sie auf ihrer Liste drauf hat. Dann geht sie an die Kasse, wo schon bereits 5 Leute stehen. Nach einer halben Minute hat schon wieder 2 Leute neu hinter ihr. Nach 2 Minuten sind schon 6 Leute. Und wo sie so da steht, merkt sie plötzlich, dass ihre Tochter irgendwo im Laden verschwunden ist. Und denkt, oh Mann, auch das noch. Sie ruft den Namen von ihrer Tochter. Keine Antwort. Schlussendlich bleibt ihr nichts anderes übrig, als mit dem vollpackten Einkaufswagen aus der stehenden Kolonne rauszugehen, ihre Tochter zu suchen. Sie sucht zuerst im ganzen Laden und dann nachher im Einkaufszentrum ganz gestresst nach ihrer Tochter. Und plötzlich sieht sie bei einem Sitzplatz, wo eine schöne Krippe aufgestellt ist. Sie kommt gar nicht so knapp mit dem Kopf rauf und sie ist völlig eingenommen von dieser Szene. Sie schaut Maria und Josef mit dem Jesuskindli an, die Hirte, Tierli und Engel. Und die Mutter kommt zu ihr und sie war so eingenommen von dieser Szene. Sie hat den ganzen Hummel um sich herum vergessen. Die Mutter kommt zu ihr wie eine Dampflok und sagt, jetzt komm, wir haben keine Zeit, wir müssen weitergehen. Und das Mädchen sagt, Mami, schau, das Jesuskindli. Und die Mutter sagt, es ist Weihnachten, wir haben keine Zeit für das. Die friedliche und besinnliche Weihnachtszeit ist zu einem totalen Business für Geschäft geworden. Und man ist sich gewohnt, im Dezember eben auch den sogenannten Weihnachtsstress zu haben. Päckchen kaufen, Karten schreiben, Guetzli backen und dann auch noch irgendwie den Samichlaus dazwischen quetschen. Und dann auch noch die Verwandten einladen und mit ihnen abmachen. Überhaupt die ganze Weihnachten organisieren. Und dann gibt es ja auch noch das Weihnachtsessen im Geschäft. Und dort gehört dann auch noch das Wichteln dazu. Also schnell noch irgendwie ein Wichtelgeschenk kaufen für 10 Franken. Nur was bloß? Und wir Christen wissen zwar, warum wir Weihnachten feiern. Aber mir stimmt vielleicht manchmal ein bisschen in der Tendenz, dass der Sinn von Weihnachten an uns vorbeirauschen tut. Oder für uns ist Weihnachten vielleicht auch ein bisschen zu einem Trott geworden, der einfach zur Tradition dazugehört. Aber hast du dir auch schon mal überlegt, wie selbstlos Jesus war, als er auf die Welt gekommen ist? Normalerweise kommt das Königsbaby im besten Spital vom Land auf die Welt. Die Eltern kommen mit dem ganzen Hofstaat an und bewohnen wahrscheinlich im Spital eine ganze Etage, die nur für sie reserviert ist. Für die Geburt haben sie die besten Ärzte, Hebammen und Krankenschwestern zur Verfügung. Sie kümmern sich 24 Stunden am Tag ums Wohl von Mutter und Kind. Nichts bleibt am Zufall überlassen und alle Bedürfnisse werden vollumfänglich gestillt. Alle gehen das Beste, weil schliesslich kommt ja da ein Königskind auf die Welt. Wo Maria und Josef in Bethlehem angekommen sind, ist die Stadt hoffnungslos wegen der Volkszählung überfüllt gewesen. Wahrscheinlich ist dann bei der Maria ziemlich gleich mal die Fruchtblase geplatzt oder die ersten Wehen haben angefangen. Und sie hat sich in so einem Moment nichts sehnlicher gewünscht als einen Ort, wo sie sich zurückziehen kann. Weg von all dem Tumult und Lärm. Aber keine Unterkunft hat noch ein freies Zimmer gehabt. Nicht einmal eine Abstellkammer ist ihr angeboten worden. Schließlich findet es doch noch einen Ort und Maria bringt ihren Sohn auf die Welt. Wir lesen im Lukas 2, 6 bis 7. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Weil der Begriff Futterkrippe im Vers 7 vorkommt, nimmt man oft an, dass es sich um einen Stall von einer sogenannten Karawanserei, eben die Bibelübersetzung geschrieben von Unterkunft oder Gasthaus, gehandelt hat. Karawanserei ist eine Übernachtungsmöglichkeit für Mensch und Tier. Zur damaligen Zeit sind so Karawansereien weit verbreitet gewesen. Und Stallungen sind dann oft noch in kleine Räume für die verschiedenen Tiere unterteilt gewesen. Was allerdings viel wahrscheinlicher ist, dass sie in einer Grotte oder kleinen Höhle Unterschlupf gefunden haben. Das wird in einer uralten Überlieferung so erwähnt und auch von den ersten Christen ist der Geburtsort von Jesus als Höhle dargestellt worden. Damals war es in Palästina üblich, Felshöhlen als Stallungen für Tierherden zu benutzen. Und in Bethlehem und Umgebung sind Höhlen gar die einzige Stelle gewesen. Und dort drin ist dann eben auch eine Futterkrippe gestanden. Jesus ist in kein Babybett gelegt worden. Maria hat kein Wochenbett gehabt. Sie ist auf dem Stroh, auf dem Boden gelegen. Und dort drin hat es logischerweise nach Mist gestunken und in der Nacht ist es ziemlich kalt geworden. Maria hat Jesus ohne Arzt und Hebamme auf die Welt gebracht. Und vielleicht hat Josef den Part der Hebammen übernommen. Er hat wahrscheinlich auch den Nabelschnur durchschnitten und versucht zu helfen, so gut es irgendwie gegangen ist. Jesus hat keine Ansprüche gestellt. Obwohl er der König von allen Königen war, ist er als der selbstloseste Diener auf die Welt gekommen. Klein und hilflos. Als Baby hat er auch Hunger und Durst kennengelernt und nach Nahrung schauen. Er hat dann lernen, zu laufen, lernen, das Gesicht zu waschen, lernen, sich selber anziehen. Er hat alles lernen, was auch wir Menschen lernen mussten. Nach glaubwürdigen Quellen hat er später als Zimmermann, wahrscheinlich mit dem Vater, auf der Baustelle geschafft. Und auch der eine oder andere Nagel in die Holzbalken eingeschlagen. Obwohl ich so einen Moment schon gedacht habe, auf was ist es gekommen, auf Erde wird rauslaufen. Die wenigsten denken an die Weihnachtszeit, an die Kreuzigung von Jesus. Vielmehr beschäftigt uns eine Frage, vor allem Kind: Was wünschst du dir auf Weihnachten? Und dann kommen die Kinder schnell mit ihrem Wunschzettel und heben uns den unter die Nase, strahlen uns an mit dem schönsten Strahlen, den es überhaupt noch gibt und kochen uns damit weich. Geschenk zu kaufen und zu bekommen, hat Tradition. Aber wie wir alle feststellen, ist eben der eigentliche Sinn von Weihnachten in den letzten Jahrzehnten immer mehr verblasst. An Weihnachten feiern wir die Geburt von Jesus. Und egal, ob es jetzt der 24. Dezember war oder aus Sicht von biblischen Auslegern und Wissenschaftlern eher im Frühling oder Herbst müsste gewesen sein, entscheidend ist nicht, wenn Jesus gekommen ist, sondern dass er gekommen ist. Jesus ist gekommen, um mit und für Menschen zu leben. Aber wie schon erwähnt, ist der eigentliche Hauptgrund, warum Jesus geboren worden ist, der, um für uns am Kreuz zu sterben. Er ist gekommen, um zu sterben. Wir lesen dort von weiter im Philipper 2,8. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Schon kurz nach dem Sündenfall von Adam und Eva hat Gott einen unglaublichen Plan zur Rettung der Menschheit gefasst. Und dabei hat er sich aufs Maximum rausgelassen. Eben so wie auf einem Ast, wo man möglichst weit rausklettert und da, wo sich im Geäst verfangen hat, wieder können zu befreien. Er ist uns bis zum Letzten entgegengekommen und hat uns durch seinen Rettungsplan, der ihn alles gekostet hat, tief in sein Herz schauen lassen, voller Gnade und Liebe für uns war. Und das absolut unverdient. Auch wir haben uns in unserem Leben und Sein hoffnungslos verfangen und sind durch die Sünde zu Gefangenen und Sklaven von ihrer geworden. Aber weil Gott eben ist, was er ist, zeigt er uns seine unermessliche Gnade und Liebe durch das, indem er unsere Gefängnistüren öffnet und uns anbietet, unser Sträflingskleid gegen ein Königskleid einzutauschen. Und jeder, der sich darauf einlässt und sein Herz für Gottes Angebot von der Errettung öffnet, ist für immer frei und darf die Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen. Jesus war in seinem Wesen und Sein voll Mensch gewesen, aber hat sein göttliche Innere bewahrt. Das hat er auch bewusst nicht sichtbar gemacht, damit Gottes Zeitplan nicht durcheinander kommt. Dreimal hat Jesus erkennen lassen, wer er tatsächlich ist. Einmal auf einem Berg, wo er verklärt, das heisst eben verwandelt worden ist, und drei Jünger seine göttliche Herrlichkeit, vielleicht erinnert ihr euch, kaputt gesehen haben. Und da heisst in Matthäus 17,9, während sie den Berg hinabstiegen, sagte Jesus den drei Jüngern mit Nachdruck: Sprecht mit niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Und auch dann, wenn Menschen immer wieder mal erkennen, wer Jesus tatsächlich ist, hat er es ihnen eingeschärft, ja, nicht weiter zu sagen, damit Jesus exakt am Passafest in Jerusalem konnte gekreuzigt werden. Darum wird er auch Lamm Gottes genannt, weil an dem Fest ein Lamm das Festopfer war. Das Passalamm steht für stellvertretende Opfer in Bezug auf unsere Sünden, die müssen dargebracht werden, damit wir vor Gott können als gerecht dastehen. Und da davon hat eben auch Johannes den Täufer geredet, wo Jesus auf ihn zugekommen ist und sich taufen lassen hat. Da sagt er im Johannes 1,29: Seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Und das wird da in dem Bild plastisch veranschaulich mit Jesus am Kreuz und unten dran mit dem durchbohrten Lamm. Im Gegensatz zum Karfreitag ist das Passafest bei den Juden ein fixes Datum gewesen. Es fängt am 14. Nisan an, das wäre jetzt nächstes Jahr der 27. März. Und an dem Tag sind ab 3 Uhr am Nachmittag den Passalämmer im Tempel geschlachtet worden. Wann ist Jesus am Kreuz gestorben? Am 14. Nisan um die 3 Uhr am Nachmittag. Siehst du Gottes unglaubliche Timing? Das erste Mal, wo Jesus gezeigt hat, wer er wirklich ist, zeigt er im Streitgespräch mit den Pharisäern. Johannes 8, 24 und 58, da lesen wir: Deshalb habe ich gesagt, ihr werdet in euren Sünden umkommen. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich wirklich bin, der ich bin, gibt es keine Rettung für euch. Und dann noch weiter: Jesus gab ihnen zur Antwort: Ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Und vielleicht klingelt es jetzt bei der einen oder anderen von euch und denkt: Hey, wo habe ich jetzt da schon wieder gehört? Ja genau, im Alten Testament, dort wo Gott aus dem brennenden Dornbusch zu Mose geredet hat, da heisst es nämlich: Mose entgegnete: Wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt hat, werden sie mich nach seinem Namen fragen. Was sage ich dann? Gott antwortete: Ich bin der Ich Bin. Darum sagt den Israeliten: Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Damit ist gemeint, ich habe keinen Anfang und kein Ende, ich habe schon von immer existiert. Jesus sagt also direkt zu den Pharisäern und zu den Menschen, die um ihn herum gestanden sind, ich bin der Ich Bin. Ich bin Gott. Und das hat sie so schockiert und verrückt gemacht, dass sie ihn gerade töten wollten, aber ist ihnen im letzten Moment noch abgehauen. Das dritte Mal, wo Jesus sagt, wer er ist, das steht im Johannes 20, 28. Jesus ist mittlerweile auferstanden und seinen Jüngern begegnet. Dann hat Thomas zu Jesus gesagt, und er erkannt hat, wer er ist. Mein Herr und mein Gott. Das ist eine typische Bezeichnung für Gott im Alten Testament. Wortwörtlich benutzt Thomas wahrscheinlich Gottes Bezeichnung Adonai, mein Herr, und Eli, mein Gott. Eli ist eine Abkürzung von Elohim, eine Abkürzung für Yahweh im Alten Testament. Wo bedeutet, mein starker und allmächtiger Gott, der Höchste über alles, der allein wahre Gott. Und Jesus sagte nicht, nein, stimmt nicht, der bin ich nicht, sorry. Sondern jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Er bestätigt es. In diesen Tagen feiern wir also Gott, der Mensch geworden ist in Jesus. Er ist zu uns gekommen, mit uns zu leben, für uns zu leben, aber vor allem für uns am Kreuz zu sterben, um uns zu erlösen. Eines Tages wird Jesus wiederkommen. Aber dann wird er nicht mehr als herziges Baby wiederkommen, auch nicht im Verborgenen. Er wird auch nicht als Menschensohn wiederkommen. Sondern wenn Jesus sichtbar für die ganze Welt wiederkommt, wird er in Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Davon steht im Zachariah 14,4: Seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der im Osten gegenüber von Jerusalem liegt. Der Ölberg wird sich von seiner Mitte her spalten, nach Osten und nach Westen, zu einem sehr großen Tal. Die eine Hälfte des Berges wird nach Norden weichen und die andere Hälfte nach Süden. Sieht also nach einem sehr grossen Erdbeben aus, weil von einem grossen Tal geredet wird, wo da dabei entsteht. Das wird so überwältigend sein, so gewaltig, dass Menschen, die sich nicht für Jesus und sein Erlösungsangebot entschieden haben, ja, ihm vielleicht sogar abgelehnt haben, voll Entsetzen werden erfüllt sein. Aber dann wird es zu spät sein, Jesus anzunehmen. Und solange Jesus noch nicht wiederkommt, gilt es für jeden Menschen, der Jesus noch nicht in sein Leben eingeladen hat und sein Erlösungsangebot angenommen hat. 2. Korinther 6,2: Jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann würde ich dich fragen, was hindert dich noch daran, Jesus in dein Leben einzuladen, ja zu sagen zu seinem Erlösungsangebot und die Ewigkeit bei Gott im Himmel zu verbringen. Du kannst gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen, dass wir miteinander reden können, auch beten, auch das Gebetsteam ist hinten dran parat, damit wir wirklich Hindernisse oder Bedenken, die du hast, noch aus dem Weg kommen, damit auch dir nichts mehr im Weg steht. Ich möchte schließen mit Offenbarung 21,6. Und er, Jesus ist gemeint, fuhr fort. Nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben. Wasser aus der Quelle des Lebens. Wenn du den Durst in deinem Herz stillen willst, wenn du Jesus in dein Leben einladen willst, dann komm auch du jetzt und vertraue Jesus dein Leben an. Er wartet mit offenen Armen auf dich. Lass uns noch beten zum Abschluss. Danke, Herr Jesus, für dieses Erlösungswerk, dass du den gewaltigen Plan gefasst hast, um uns Menschen zu retten. Du hast alles gegeben, bist uns wirklich bis zum Letzten entgegengekommen, um das Angebot können, uns zu geben. Und ich danke dir für jeden da drinnen, der Ja gesagt hat und das Erlösungsangebot angenommen hat und die Ewigkeit darf bei dir verbringen. Und ich möchte aber auch für jeden noch bitten, der da drinnen ist, der unschlüssig ist, der vielleicht schon seit Jahren das Ganze, die Entscheidung vor sich her schieben tut. weil er vielleicht Angst hat, etwas zu verlieren. Oder weil er vielleicht Bedenken hat. Bitte darum, dass heute die Sachen gelöst werden und aus dem Weg geräumt werden, dass niemandem, der die Botschaft gehört hat, noch etwas im Weg steht. Danke, Heiliger Geist, wirkst du an unserem Herzen und an uns auch, die dich schon kennen, dass wir mit tiefer Dankbarkeit erfüllt sein für das, was du tun hast für uns. Amen.
Falls du Fragen hast oder Gebet in Anspruch nehmen willst, melde dich doch einfach unter info@icf-sg.ch und wir werden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Natürlich würden wir dich auch gerne in einer von unseren Celebrations persönlich begrüßen. Dazu findest du Informationen unter www.icf-sg.ch.